Ja, erstmal ein ganz herzliches Hallo auch von mir. Schön euch zu sehen, schön, dass ihr da seid. Wer weiß, wo wir gerade thematisch gemeindemäßig eigentlich in den letzten 5 Wochen waren? Jesus, Johannes, ja, alles nicht ganz falsch, aber noch so, Eichhörnchen falsch. Was? Danke, Frauke, das Feuer. Genau, was bringt mein Herz eigentlich zum Brennen? Und wir haben echt gute Sachen dazu gehört. Also was ist eigentlich das Ziel von dieser Predigtreihe? Ja gut, das Ziel von dieser Predigtreihe sollte eigentlich sein, dass Ognis Herz brennt. Für Gott den Vater, für den Heiligen Geist, für Jesus, für sich selber und auch für die Menschen um ihn herum, die so als nächstes mit ihm zu tun haben, dass sein Herz brennt vor Liebe und irgendwie auch Motivation und Leidenschaft. Das wäre das Ziel. Und nicht nur bei Ogni, sondern auch bei Didi. Der hört zwar gerade nicht zu, aber es wäre trotzdem das Ziel. Und wir haben wirklich gute Sachen dazu gehört. Wir haben dazu gehört, dass Abraham eine Begegnung hatte mit Melchisedek, keine Ahnung, wie es genau ausgesprochen wird. Und wir haben gehört über George Williams, dem Gründer vom CVM, was hat sein Herz zum Brennen gebracht? Oder Kleopas und sein Kollege, die bekannt geworden sind als die Emmaus-Jünger, die den auferstandenen Jesus treffen, ihn gar nicht erkennen. Und Jesus erklärt ihnen die Bibel und sie berichten hinterher, als er uns die Bibel erklärt hat, da fing unser Herz wieder an zu brennen. Wir haben von Elia gehört, der für Gott gebrannt hat und dann aber auch gemerkt hat, irgendwann lag er unter dem Ginsterbusch und war völlig am Ende. Und wir brauchen irgendwie auch, müssen auf unseren Körper sorgen, brauchen Essen, Schlaf und so weiter. Wir haben geguckt, welcher Blick in die Vergangenheit und in die Gegenwart uns helfen kann, dass es uns warm ums Herz wird. Und das geht tatsächlich, dass der Körper sich wärmen kann durch einen richtigen Blick oder halt auch kalt werden kann durch einen falschen Blick. Und jetzt ist ein bisschen die Frage, ja, bei wem brennt denn jetzt das Herz mehr für Jesus? Bitte zeig nicht auf, das ist vielleicht so frustrierend. Weil ich ja irgendwie auch weiß, das ist jetzt auch gar nicht so die Frage, wo man jetzt sagen kann, jawohl, abgehakt, auf zum nächsten Thema und dann ist das erledigt. Jetzt können wir über was Neues sprechen. Hey, das ist schon irgendwie auch ein Kampf, da muss man irgendwie auch ein paar, ja, eigentlich bis der Herr wiederkommt, irgendwie drüber sprechen. Ist irgendwie so. Und trotzdem ist die Frage ja auch nicht ganz doof. Brennt denn jetzt dein Herz oder nicht? Hat das irgendeine Auswirkung oder könnte ich auch zu gelben Säcken predigen? Denn die Geschichte, das Buch ist, glaube ich, intakt. Also die Geschichte von Abraham und Jesus und der Philipperbrief und Johannesevangelium und Elia. Ich glaube, daran liegt es nicht. Das ist erstmal gut. Es könnte an den Predigern liegen. Das wäre schon eher. Es könnte daran liegen, dass zu wenig Geschichten erzählt werden, sagte hier gerade Didi. Aber es könnte auch daran liegen, dass unser Herzensboden irgendwie auch manchmal dicht ist. Dass unser Herz nicht so richtig Feuer fangen möchte. Jesus hat zum Beispiel eine Geschichte dazu erzählt, dass das unser Herzensboden manchmal ist, dass hier das, was da drin steht, das ist top, das hat das Potenzial. Aber manchmal ist unser Herzensboden irgendwie nicht so weit. Und das ist jetzt gar nicht so nach dem Motto, okay, Tiefenstruktur eines Menschen kann man nichts dran ändern, ich bin so oder ich bin nicht so, ich bin irgendwie entflammbar oder ich bin halt schwer entflammbar. Das haben wir zu einem Stück auf jeden Fall wirklich selber in der Hand. Und heute möchte ich gar nicht so sehr darüber sprechen, was bringt mein Herz zum Brennen, sondern was löscht mein Herz eigentlich? Was löscht das Feuer in meinem Herzen eigentlich? Das nochmal, was löscht mein Feuer? Denn das passiert ja irgendwie ständig. Man ist irgendwie, also mir geht das auf jeden Fall so, irgendwie das so, jawohl, Jesus, ich möchte alles für dich geben. Irgendwie mich berührt was voll. Und dann geht es auch wieder. Es ist so ein Hin und Her, so das Feuer wird größer, kleiner, irgendwie fast aus, dann wieder so neu. Irgendwie ist das immer so ein Kampf. Und ich habe gedacht, wir gucken heute mal auf einen Text von Jan Delay, Feuer. Einmal kurz wenigstens reinhören. Ich weiß, es ist kein Bibeltext, aber ein cooler Text.
In allen Ecken hocken Menschen mit einem riesengroßen Schlauch. Sie wollen ein Feuer löschen und darum lauern sie dir auf. Die einen feiern nur das Gestern und spitzen mit Vergangenheit.
manche wollen keine Experimente. Bei Risiko, da haben sie Angst. Sie löschen mit sicherer Rente und vertreten mit der Allianz. Aus einem Schlauch kommt Langeweile, bei denen ist gar nichts mehr los.
Soweit erstmal. In allen Ecken hocken Menschen mit einem riesengroßen Schlauch. Sie wollen dein Feuer löschen und deshalb lauern sie dir auf. Und ich glaube, dass da irgendwie was Wahres dran ist. Und mein erster Punkt wäre die Frage, was für ein Mensch möchtest du sein? Möchtest du auch jemand sein, der auch in der Ecke hockt und der andere auslöscht? Oder möchtest du jemand sein, der andere anfeuert? Und auch das ist irgendwie immer mal so ein bisschen beides. Manchmal sind wir die, die andere runterziehen. Manchmal bin ich jemand, der irgendwie mit seinem eigenen Frust nicht weiß, wohin, und mit der eigenen Verletzung oder irgendwie gerade unten im Loch ist. Und wenn man das manchmal teilt, dann hat man irgendwie auch die Sorge, dass man andere Leute auch mit runterzieht. Und doch, ich möchte so gern jemand sein, der andere Leute anfeuert, der motiviert, der vor allem unsere Kinder anfeuert und deren Feuer nicht löscht, sondern deren Feuer anfeuert. Ob auf dem Sportplatz seine Kinder anzufeuern oder auch in der Schule oder im Leben grundsätzlich. Oder auch, wie wir hier miteinander unterwegs sind oder am Arbeitsplatz oder in den Kontakten, die wir einfach so die ganze Woche haben. Willst du jemand sein, der andere Leute anfeuert, oder willst du, oder bist du eher jemand, der mit einem riesengroßen Schlauch anderen auflauert und ihr Feuer löscht? Das Zweite, was ich heute sagen will, ist, dass wir ja nun mal einfach mit total vielen Menschen so zu tun haben. Und manchmal habe ich so ein Bild vor Augen, dass ich denke, ach, eigentlich so die richtig geistlichen Leute, die haben eigentlich keine Konflikte. Wenn man die fragt, ist die Antwort eigentlich immer, wie geht's? Super. Gibt's Schwierigkeiten? Nein. Das sind geistliche Leute. Ja, die haben mit keinem Streit, die haben alles geklärt, die klären jeden Konflikt. Da ist irgendwie alles in Butter. Und da ist sich der Didi nicht so sicher und ich mir nämlich auch nicht. Denn das Leben ist ja nun mal anders, dass wir mit vielen Leuten zu tun haben und es nun mal Konflikte gibt mit Nachbarn, mit Kollegen, mit Handwerkern, mit Leuten in der Gemeinde, überall. Und Konflikte gehören ja irgendwie zum Leben dazu. Und ich finde Konflikte irgendwie doof. Konflikte rauben mir total Kraft. Und Konflikte haben auch das Potenzial, dass mein Feuer, der Sauerstoff, abgegraben wird und das Feuer wieder klein wird. Und man kann auch viele schwierige Themen auch nicht mal mit einer Predigt, die vor allem auch nur eine gewisse Kürze auch haben soll, ansprechen oder sagen, so macht man das mit den Konflikten und fertig. Denn Konflikte ist ein riesengroßes Thema und Konflikte sind nicht einfach. Und mancher hat auch eine Vorstellung, Konflikte, als Christ löst man die so und so und so. Auch das, glaube ich, ist eigentlich falsch. Wir haben vielleicht jeder so einen bevorzugten Weg, mit Konflikten umzugehen. Der ist manchmal gut und manchmal schlecht. Aber es gibt verschiedene Strategien. Ihr, die hier oben sitzt, habt jetzt einen entscheidenden Nachteil, denn ihr könnt meine tollen Zeichnungen nicht sehen. Also die meisten Leute sitzen oben auf der Galerie, für die Leute im Zoom. Nein, das stimmt nicht ganz. Ich habe hier was richtig Tolles gezeichnet. Und ich habe mal hier 5 verschiedene Strategiemöglichkeiten, wie man mit einem Konflikt umgeht, mal aufgemalt. Das erste soll eine Schildkröte sein. Und Julia hat sie sofort erkannt. Vermeidung. Manche Leute gehen in einem Konflikt einfach, wenn er sich anbahnt, in ihren Panzer, ja, ignorieren das, ziehen sich daraus, tun so, als wenn es gar nicht ist und tragen den Konflikt auch gar nicht aus. Und das ist manchmal richtig super. Gerade dann, wenn es vielleicht auch gar nicht so ein schweres Thema ist oder so ein wichtiges Thema ist oder auch mal ein Kampf, den wir gar nicht kämpfen sollen. Dann gibt es welche, deren bevorzugte Methode, mit Konflikten umzugehen, ist eher so der Haifisch. Wettbewerb. Ich will alles daran setzen, das hier zu gewinnen. Diesen Konflikt, das Thema ist so wichtig, da werde ich für kämpfen. Und da werde ich auch nicht irgendwie eine andere Meinung einfach so stehen lassen, sondern da werde ich was dazu sagen. Den Hai, den Wettkampf. Und das ist manchmal eine richtig gute Lösung, gerade wenn es ein wichtiges Thema ist, wo ja, die Schildkröte zum Beispiel was ganz Falsches wäre. Man kann mit Konflikten aber auch umgehen wie ein Teddybär. Man gibt einfach nach. Man hat einen Konflikt und sagt, du hast recht, ist okay. Oder ich sehe es vielleicht anders, aber wenn du das so siehst, ich gebe nach. Man sagt ja manchmal, der Klügere gibt nach. Und manchmal ist das eine richtig gute Sache. Vielleicht gerade dann, wenn eigentlich der Konflikt gar nicht so wichtig ist, die Beziehung viel, viel wichtiger ist und es sich gar nicht lohnt, jetzt da einen riesen Fass für aufzumachen und für irgendwas zu kämpfen. Die Beziehung vielleicht viel, viel wichtiger ist. Oder der Fuchs. Der Fuchs soll ja sehr, sehr schlau sein und der soll hier für den Kompromiss stehen. Einen Kompromiss auszuhandeln. Man hat einen Konflikt, der gar nicht so einfach ist, wo es gar nicht so eine eindeutige Lösung gibt, sondern irgendwie beide Streithähne haben eigentlich berechtigte Punkte. Und man versucht irgendwo beiden ein Stück weit gerecht zu werden und doch auch beide Seiten ein Stück vielleicht auch in den sauren Apfel beißen und nachgeben. Oder last but not least, so ähnlich wie der Fuchs könnte man sagen, die Eule. Die Eule, die die Zusammenarbeit betont und sagt, okay, das ist ein wichtiges Thema, wir müssen irgendwie das klären. Wir müssen irgendwie gucken, wie wir damit eine gemeinsame Lösung hinbekommen. Auch bei wichtigen Punkten wichtig, wo auch die Beziehung vielleicht wichtig ist. Und wo wir auch Zeit haben, wo jetzt nicht irgendwie eine schnelle Lösung mal eben getroffen werden muss. Man kann jetzt nicht, wenn es irgendwie um eine Entscheidung geht, vor heute Mittag, wo man jetzt essen geht, dann kann man nicht erst einen riesen, Mentoring-Prozess mit externer Hilfe anstoßen, sondern ja, da muss man ja auch einfach dann auch mal eine Entscheidung treffen. Das mal so 5 Möglichkeiten, mit Konflikten umzugehen. Es gibt natürlich andere Modelle, vielleicht auch bessere Modelle. Und ich wollte euch mal fragen, was fällt euch denn ein, wo Jesus diese Sachen angewandt hat? Jesus hat ja auch Konflikte gehabt. So gesehen kann es ja schon mal nicht so ungeistig sein, Konflikte zu haben. Also was fällt euch ein, wo Jesus oder andere Leute von seinen Jüngern beispielsweise in der Apostelgeschichte, wo sie diese Taktiken angewandt haben? Was fällt euch ein? Ruft mal rein. Teddybär, wie er verhaftet wurde, ja, der ist er nachgegeben. Nein. Okay, was fällt euch ein? Also wo Jesus verhaftet wurde, da hat er das einfach mit sich geschehen lassen, ja. Genau, ich wiederhole das immer mal, auch gerade für die Zoom-Leute. Häufig hat er sich Situationen entzogen, ist in die Einsamkeit gegangen, vielleicht auch da, um einfach auch nicht immer verfügbar zu sein, nicht immer jeden Streit sofort auch austragen zu müssen. Wettkampf mit den Pharisäern. Oh ja, da sind richtig die Fetzen geflogen und auch Schimpfwörter. Und ein Ohr ist geflogen, genau, wobei man da so ein bisschen fragen kann, ob das jetzt so... Ob das also die gute Taktik war? Ich glaube, dass Jesus das eher nicht so gut fand, dass Petrus dort einem Soldaten, dem Malchus, ein Ohr abgeschlagen hat. Okay, ja, aber richtig. Genau, als Jesus in der Wüste war, hatte er einen Streit mit dem Teufel und er hat in einem Wettkampf, er hat gesagt, kein Kompromiss, ich setze mich hier durch. Und keine Zusammenarbeit, genau. Nein, nein. Was fällt euch noch ein? Fällt euch irgendwas ein, was so ein bisschen kompromissmäßig ist? Apostelgeschichte oder bei Jesus, wo man sagt so, ja, schwierig. Also Jesus ist eigentlich nicht so bekannt für Kompromisse. Was mir so ein bisschen einfällt, ist vielleicht zum Beispiel die Situation, wo gefragt wird, dürfen wir an einen Diktator wie den römischen Kaiser, der sich selber sogar auch noch für Gott hält und als Gott verehren lässt, ist es richtig, an so ein Piep, also jetzt mal hier, was man da alles einfügen könnte, was für Schimpfwörter, ist das richtig, an den Steuern zu zahlen? Dann sagt Gott, sagt Jesus, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und gebt Gott, was Gott gehört. Oder es gibt einen großen Konflikt in der ganz frühen Kirche, schon in den ersten Jahren. Da ist nämlich die Frage, wie viel von den kultischen Gesetzen der Tora müssen jetzt auch die Nichtjuden einhalten? Beschneidung, Schweinefleisch, Klippdachs und so weiter. Wie stehen wir dazu? Und man hat sich dann irgendwie auch so ein bisschen zusammengearbeitet und lange darüber gesprochen und kam dann am Ende dabei raus, okay, auch für uns gilt keine Unzucht, kein Blutgenuss, also Blutwurst. Eigentlich nicht so gut. Nee, Klippdachs wäre okay. Nichts Ersticktes und so weiter. Also es gab so ein paar Sachen. Okay, das bitte, macht das, haltet auch das, aber auch ganz viel Freiheit. Mir ist noch bei dem Nachgeben eingefallen. Jesus ist einmal als 12-Jähriger mit seiner Familie im Tempel beim großen Fest. Und auch auf dem Nachhauseweg denken seine Eltern, oh, der müsste irgendwo bei den Freunden sein, vielleicht weiter vorne oder bei den anderen Verwandten. Und dann stellen sie hinterher fest, der ist da gar nicht, und sie suchen ihn. Die Horrorvorstellung für jeden, der Kinder hat, seine Kinder zu suchen und nicht zu wissen, wo sie sind. Verzweifelt suchen sie ihn und sie finden ihn im Tempel. Und sie machen ihm Vorwürfe. Wie konntest du uns das antun? Und der 12-Jährige Jesus sagt, ich muss doch da sein im Business meines Vaters. Das war euch das nicht klar? Aber er geht ihm nach, seiner Mama, und sagt, aber er geht mit ihnen nach Hause, nach Galiläa. Vielleicht auch was mit Gehorsam zu tun hat, den Eltern gegenüber, aber auch irgendwie auch dem nachzugeben. Ja, warum sage ich euch das? Ich glaube, dass es viele Wege gibt, irgendwie mit Konflikten umzugehen und nicht diesen einen Weg. Jesus hatte unglaublich viele Konflikte mit den Pharisäern, mit den Priestern, mit den Sadduzäern, teilweise mit enttäuschten Nachfolgern, mit seinen eigenen Jüngern, mit Missverständnissen, wo die Predigten irgendwie nicht richtig verstanden wurden und. Und irgendwie das zu handeln. Konflikte haben halt einfach das Potenzial, dass sie unser Feuer wirklich auslöschen können. Und es ist immer so schwierig, das auszuhalten. Ja, also selber, ich denke mal, jeder kann ein Lied davon singen, wenn man irgendwo gerade echt eine blöde Situation hat. Das zieht einen manchmal echt den Boden unter den Füßen weg. Und eine Sache, die ich in Vergebung, die ich in Konflikten auch ganz, ganz wichtig finde, ist das Thema Vergebung. Und ich glaube, dass Vergebung etwas ist, was, wenn wir unser Feuer behalten wollen, dass Vergebung unerlässlich ist, dass wir das immer wieder einüben. Ich glaube, wenn du ein Jahr lang in einen Gottesdienst gehst, dann wirst du sicher 5-mal irgendwann über Vergebung hören. Und Vergebung ist ein Riesenthema, völlig zu Recht, dass in Gemeinden so häufig über Vergebung gesprochen wird, weil dieses Buch ist viel über Vergebung. Und wie wäre das, wenn vielleicht auch heute in diesem Gottesdienst irgendwie ganz konkret du einer Person vergeben könntest oder einen Schritt Richtung Vergebung machst? Vergebung ist irgendwie auch ein Prozess von vielen Schritten häufig. Aber heute Morgen einen Schritt machst, Leuten zu vergeben. Denn Vergebung ist so wichtig, dass dein Feuer am Brennen bleibt. Sonst, wenn du es nicht tust, wird es ausgehen. Dann geht sogar so viel bei dir aus, so wie Jesus es sagt. Wenn ihr den Menschen ihre Übertretung nicht vergebt, sagte Jesus, wird euch euer himmlischer Vater eure Übertretung auch nicht vergeben. Und vergeben befreit das Feuer in dir. Voll. Nicole hat gerade gesagt, dass es wirklich eine Kernaussage ist vom Christentum. Und sie hat total recht. Vor langer, langer, langer Zeit gab es einen anderen US-Präsident, der hieß Bill Clinton. Und der hat sich eines Tages mit Nelson Mandela, dem großen Freiheitskämpfer in Südafrika, getroffen. Und die beiden unterhielten sich und er sagte, als sie aus dem Gefängnis entlassen wurden, Nelson Mandela war 27 Jahre im Gefängnis dafür, dass er gegen Rassismus gekämpft hat. Als sie aus dem Gefängnis entlassen wurden, habe ich nachts meine Tochter geweckt. Bei uns war es 2 Uhr nachts und habe sie geweckt und habe gesagt, das musst du angucken. Nelson Mandela kommt aus dem Knast. Das ist ein historisches Ereignis. Und wir haben vor dem Fernseher gesessen und haben das gesehen. Aber ich habe ihr Gesicht gesehen. Und ich muss sagen, ich habe noch nie im Gesicht eines Mannes so viel Hass und so viel Wut gesehen wie in ihrem Gesicht an diesem Tag. Und er sagte, oh, es überrascht mich, dass Sie das damals so gesehen haben und ich bedauere, dass meine Wut vor laufender Kamera so sichtbar wurde. Als ich damals über den Gefängnishof ging, dachte ich, Sie haben dir alles genommen, was dir wichtig war. Dein Anliegen ist tot. Deine Familie ist zerstört. Deine Freunde sind umgekommen. Du bist zwar in Freiheit, aber es ist nichts mehr da, wofür es sich lohnt, zu leben. Ich war damals so voller Hass auf sie, wegen allem, was sie mir angetan hatten. Doch dann hörte ich eine innere Stimme, die zu mir sagte, Nelson, du warst 27 Jahre lang ihr Gefangener. Und doch warst du immer ein freier Mann. Nun lass nicht zu, dass sie dich am Tag deiner Freilassung zu einem Gefangenen machen. Vergebung ist ein romantisches Thema bis zu dem Punkt, wo man etwas zu vergeben hat. Dann ist es ein schreckliches Thema, weil es fühlt sich so ungerecht an und es ist so schwierig und es ist alles andere als leicht. Und es fühlt sich fast so an, als würde man das Ganze sozusagen noch ein zweites Mal durchleben. Und doch hat es etwas mit Befreiung zu tun. Und wenn wir es nicht tun, werden wir zu Gefangenen. Wenn wir es nicht tun, werden wir die Vergebung Gottes nicht erleben. Wenn wir es nicht tun, wird auch unser Feuer eingehen. Ja, das waren meine 3 Punkte. Ich glaube, dass wir das, was Feuer häufig in uns löscht, sind auch häufig die Konflikte, sind häufig Menschen, die schwierig sind, die uns runterziehen. Was willst du für jemand sein? Willst du jemand sein, der andere ermutigt? Ich habe heute mal ganz viele Bibeln hier auf die Tische gelegt, weil wir haben jetzt gleich noch Lobpreis und vielleicht, wenn du die Entscheidung triffst, ja, ich möchte irgendwie jemand sein, der anderen Mut macht, dann könntest du gleich im Lobpreis dich mal umgucken und mal schauen, wer sieht denn deiner Meinung nach so aus, am meisten danach aus, dass der mal irgendwas Positives hören könnte. Und vielleicht geht dir das ja so, dass du denkst, ja, da ist tatsächlich jemand, der sieht nicht 100% glücklich aus. Also wäre toll, wenn wir, also Halleluja für jeden, der 100% glücklich ist. Und Halleluja, ich will ja auch keinen runterziehen und nie keinem ein Problem andichten, der keins hat. Halleluja für alle, die keine Probleme haben. Aber, und dann irgendwo einen motivierenden, guten Bibelvers rauszusuchen, um mal weiterzugeben. Das wäre doch gut. Und das wäre auch ein Schritt zu sagen, ja Gott, ich möchte gerne jemand sein, der anderen Leuten Mut macht und ihnen sie anfeuert. Ich selber habe schon so davon profitiert, dass Leute zu mir gekommen sind und mir einen Bibelvers gegeben haben, der mich aufbaut. Ich habe das schon so von profitiert. Das kann richtig, richtig gut sein. Punkt Nummer 2 war, ja, mit den Konflikten. Das ist nicht einfach. Und irgendwie, es ist auch keine so eine richtige Lösung, jetzt mal eben, okay, 2 Ave Maria, ein Vater unser und die Konflikte sind weg. So ist das Leben ja nicht. Und das wisst ihr ja auch alle. Und es gibt unterschiedliche Wege, die wir manchmal gehen müssen. Und in Konflikten trotzdem ein inneres Feuer zu behalten. Wie cool wäre das denn? Und Vergebung gehört definitiv dazu. Es ist keine Empfehlung unseres Herrn, sondern es ist tatsächlich irgendwie auch ein Befehl. Macht es. Es ist wichtig. Es ist super wichtig. Es ist lebenswichtig, das zu tun. Und das wäre auch so eine Sache, was wir auch gleich im Lobpreis noch machen können, dass du ganz bewusst nochmal einer Person irgendwie ein Gebet sprichst, ich will dieser Person vergeben, auch wenn das ein Weg ist von 100 Schritten. Und das ist ja häufig so schwierig, wenn da vielleicht keine Entschuldigung war, keine Klärung und so weiter, trotzdem sich auf den Weg der Vergebung zu machen. Ich glaube, es wird ein Feuer neu entflammen. Das haben hunderte Leute erlebt. So viele sind vor uns gegangen, die so krasse, gute Erfahrungen mit Vergebung gemacht haben. Dass sich das lohnt.